Starten wir. Liebe Gemeinde, ich bringe heute einige bauliche Neuigkeiten mit. Die Gemeindeleitung und der Bauleiter werden überrascht sein, weil sie davon auch noch nichts wissen. Ich will euch einfach mal sagen, wie ich mir den neuen Gemeindesaal vorstelle. Wir wollen nämlich eine Gemeinde für jedermann sein. Wir wollen also Folgendes ein- bzw. umbauen. Klappbetten für solche, die sagen, sonntags ist mein einziger Tag, wo ich mal ausschlafen kann. Augentropfen werden statt der Händedesinfektion am Eingang verteilt für diejenigen, deren Augen müde sind vom Fernsehen bis spät in die Nacht. Es werden Decken verteilt werden für solche, die klagen, dass es in der Gemeinde zu kalt ist. Das kennen wir ja schon. Da hinten liegen 10. Falls jemand kühl wird, gestern Abend bei dem Konzert wurde es doch ein bisschen kühler. Also da hinten liegen auf jeden Fall graue Decken, mit denen ihr euch ein wenig einhüllen könnt. Aber es werden auch Ventilatoren bereitstehen für die, die sagen, es ist ihnen irgendwie immer zu warm. Es sollen Hörgeräte für Gemeindebesucher geben, die sagen, der Redner, der spricht einfach zu leise. Und Watte für die, die sagen, der Redner spricht einfach zu laut. Wir garantieren euch, dass einige Verwandte da sein werden für solche, die sonntags eigentlich immer Besuche machen. Essen auf Rädern wird möglich sein für solche, die sagen, ich kann doch nicht gleichzeitig kochen und zum Gottesdienst gehen. Oder ich überlege auch vielleicht, ob wir noch einen Herd einbauen, weil eigener Herd ist ja Goldes wert. Und in einer Ecke des Gemeindesaales wird es Bäume und Gras für solche geben, die sagen, ich finde Gott eigentlich eher in der Natur. Wie wäre das, wenn wir unseren Gemeindesaal so planen würden? Da ist für jeden was dabei. Und es würde für jeden irgendwie gerecht sein. Dann könntet ihr doch so anfangen, oder könnten wir doch so anfangen, sage ich mal, ideale Gemeinde für jedermann zu leben. Aber Spaß beiseite, ich will heute nicht über unser Gemeindehaus sprechen und auch nicht über nützliche oder unnütze Accessoires. Viel lieber werde ich heute über dich predigen. Über deine Stellung in der Gemeinde, die wir heute, wie Tillmann schon gesagt hat, als Familie beschreiben wollen. Keine Angst, ich werde keine Familienaufstellung machen, das könnte bei der Menge der Leute unübersichtlich werden. Wie habe ich euch zu Beginn angesprochen? Liebe Gemeinde, mache ich eigentlich in der Form nicht so. Liebe Gemeinde, habe ich euch angeredet, und wenn ich heute zu dir und auch zur Gemeinde als Gesamtheit spreche, dann möchte ich heute gerne über die Gemeinde Gottes, über die Gemeinde Jesu predigen. Es ist die letzte Predigt der Predigtreihe Gott entdecken, parallel zum Glaubensgrundkurs. Da gibt es noch 2 Themen, das von letzter Woche, genau, und dann als Abschluss auch nochmal über die Gemeinde in 2 Wochen dann. Die letzten beiden Wochen haben wir über die Taufe und den Heiligen Geist nachgedacht und so fügt sich eigentlich der Gedanke der Gemeinde als Familie gut an das Pfingstgeschehen und der Taufe aus Apostelgeschichte 2 an. Und ich lese uns einen Text aus Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 aus der Hoffnung für alle. Nachdem sich also 3000 in Jerusalem haben taufen lassen, heißt es ab Vers 42, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist doch eine tolle Gemeinde, von der wir da lesen, oder? Also, ich wäre gerne in dieser Gemeinde gewesen. Ich weiß nicht, ob als Pastor, aber ich wäre gern dabei gewesen. In der ersten Gemeinde in Jerusalem gab es eine klare Lehre, Zeichen und Wunder durch die Apostel, eine herzliche Gemeinschaft untereinander, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und die erste Gemeinde lebte wie eine Familie zusammen und das Beste war, täglich waren sie im Tempel, täglich brachen sie das Brot miteinander und täglich fügte der Herr neue Menschen zu dieser Gemeinde hinzu. Ihr Lobpreis konnte mit unserem mithalten und dazu waren sie noch im ganzen Volk geachtet. Der Bericht, den wir hier in der Apostelgeschichte finden, beschreibt so etwas wie ein Idealzustand der Gemeinde. Und seit Jahren, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden gibt es so etwas wie einen blühenden Gemeindefundamentalismus. Es wird eine biblische Urgemeinde nach der anderen gegründet und die eine ist noch urbiblischer als die andere. Christen sind auf der Suche nach dieser nahezu vollkommenen Gemeinde, nicht ahnend, dass mit dem Augenblick oder von dem Augenblick an, wo sie in diese Gemeinde gehen, sie nicht mehr vollkommen ist. Erlebst du, erleben wir hier die evangelische Freikirche Querum, die Gemeinde Gottes Querum, genauso wie die Gemeinde in Jerusalem? Ja, erlebst du überhaupt Gemeinde? Erlebst du sie als Familie? Was ist Gemeinde eigentlich für dich? Wie dringend brauchst du Gemeinde? Könntest du auch ohne Gemeinde leben? Wenn wir nach der Apostelgeschichte dann im Neuen Testament die Briefe des Apostels Paulus lesen, dann kommen wir sehr schnell wieder etwas herunter vom Traumbild der Jerusalemer Urgemeinde. Und wir merken, dass Gemeinde auch in neutestamentlicher Zeit mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, mit Irrlehren, mit Streitigkeiten, mit finanziellen Schwierigkeiten, mit Machtkämpfen, mit Sünde innerhalb der Gemeinde. Wer oder was ist also Gemeinde? Wie soll sie aussehen? Wie soll die Gemeinde, so wie die Gemeinde in Jerusalem oder so wie die Gemeinde in Korinth oder in Ephesus, so wie die evangelische Freikirche Querum? Ich habe über diese Predigt ein Thema gesetzt. Ich hatte zwar auch noch andere Gedanken wie, ist Gott eigentlich alleinerziehend? Oder die Gemeinde Gottes als Patchwork-Familie erleben? Aber ich möchte mit dieser Predigt etwas in uns bewirken und das heißt schlicht und ergreifend die Gemeinde als Geschenk erleben. Wer bekommt nicht gerne etwas geschenkt? Für manche ist das so eine Liebessprache, zu schenken oder etwas geschenkt bekommen. Nicht für alle. Aber alle bekommen gerne etwas geschenkt. Und wer schlägt schon gerne Geschenke aus? Eventuell, wenn ich denke, die haben eine Absicht. Da will einer was von mir. Der schenkt mir was um. Damit ich für irgendwas bereit gemacht werde oder sowas. Die schönsten Geschenke, die ich als Kind bekommen habe, waren die an Weihnachten, wenn die Bescherung vorbei oder eigentlich schon rum war. Da holte mein Vater hinter dem großen Sessel, auf dem er saß, so ein blauer Kordsamtsessel, wo die Griffe schon so abgenutzt waren, da war schon schwarzes Leder drüber. Da holte der dann immer noch mal irgendwas hervor und das war so sozusagen die Krönung der Bescherung. Und als solch eine Krönung der Geschenke möchte ich die Gemeinde Jesu sehen, zu der ich gehören darf. In der Bibel herrscht eine erstaunliche Begriffsvielfalt für das, was wir ganz gewöhnlich als Gemeinde bezeichnen. Und das Neue Testament kennt zig Ausdrücke für jene Gemeinschaft, die wir als diese Gemeinde bezeichnen. Und das hat auch, denke ich, mit der Analogielosigkeit der Gemeinde zu tun, die mit Ostern bzw. mit Pfingsten ins Leben trat. Sie ist stets mehr als der eine gebrauchte Begriff von ihr, weil sie Gemeinde Jesu, weil sie Gemeinde Gottes ist. Sie ist nämlich mit Jesus Haupt und Leib, Weinstock und Rebe, Fundament und Bau, Hirte und Herde, Bau, Braut und Bräutigam. Und Jesus ist der, der der Gemeinde alles gibt. Und ohne Jesus ist die Gemeinde nichts. Das alttestamentliche Vorbild der Gemeinde ist das durch den Auszug aus Ägypten befreite Gottesvolk. In der Gemeinde nach dem Exil unter Esra sammelten sich in Jerusalem nicht nur jüdische Männer, Frauen und Kinder, sondern auch Nichtjuden zur Gemeinde des alten Bundes. Und das Halten des Sabbats war ihr wichtigstes Kennzeichen. Der alttestamentliche Begriff für die Gemeinde des alten Bundes, meinte so viel wie: Jahwe Gott wohnt inmitten des Lagers. Jahwe Gott wohnt inmitten des Lagers. Besser als in diesem Bild kann das Wesen der Gemeinde nicht beschrieben werden. Gemeinde Jesu im Neuen Testament aus Sicht des Apostels Paulus ist keine Organisation, sondern ein von Gottes Geist gesteuerter Organismus. Natürlich ist der Organismus auch organisiert, weil da alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Aber der Gedanke des Organisation verstehen wir so als Konstrukt, während der Organismus etwas Lebendiges ist. Gemeinde Jesu ist nicht nur ein frommer Club mit Menschen, die irgendwie eine spirituelle Ader haben, sondern Gemeinde Jesu ist etwas, das Gott selbst gewollt hat. Etwas, was Gott selber ins Leben gerufen hat. Man kann sagen, gezeugt hat und nun familiär zusammengehört. Gemeinde Jesu funktioniert nicht einfach nach menschlichen Kriterien, sondern sie ist Augapfel des lebendigen Gottes und sein Schatz. Und wenn wir an einen lebendigen Gott glauben und ihn ernst nehmen, dann müssen wir auch ernst nehmen, dass Gemeinde Jesu in Gott und nicht in menschlich geschickter Organisation oder in Sympathie für eine gemeinsame Sache begründet ist. Gemeinde Jesu ist der Ort, an dem Menschen sich zusammen oder zusammengerufen sind von Gott und zusammengestellt sind, die an ihn glauben. Paulus sagt an einer Stelle: Gemeinde sind alle, die den Namen des Herrn anrufen. Wenn du Jesu Anfrage in deinem Inneren gehört hast und ihm gefolgt bist, dann gehörst du zur Gemeinde. Vielleicht erschreckt dich das. Ich gehöre zur Gemeinde? Ja, als Christ gehörst du zu diesem Sammelsurium, das sich Gemeinde nennt, wo sich Menschen mit den verschiedensten Interessen, Neigungen, Veranlagungen zusammenraufen. Zur Gemeinde gehören nämlich Dicke und Dünne, Starke und Schwache, Kranke und Gesunde, Akademiker und Diabetiker, Botanikfreunde und Technikfreaks, Sportbegeisterte und Sportmuffel, Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Arbeitssuchende, alle gehören dazu. Reiche aus den Industriestaaten und Hungernde in den Entwicklungsländern und Hungernde in den Industriestaaten und Reiche in den Entwicklungsländern. Juden und Palästinenser, alle, einfach alle und auch du, wenn du den Ruf Jesu gefolgt bist. Ja, auch dich hat Gott mit Leuten zusammengestellt, die du vielleicht gar nicht unbedingt so sehr sympathisch findest. Aber ist das nicht gerade das Besondere an Gemeinde? Gemeinde Jesu ist kein Verein wie jeder andere, sondern ein Organismus, eine Familie, die Gott ins Leben gerufen hat und erhält. Dietrich Bonhoeffer hat darüber gesagt, christliche Gemeinde ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern sie ist eine von Gott geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Christliche Gemeinde ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern sie ist eine von Gott geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Und die Gemeinde ist nicht Gottes Zwangskorsett für dich, unter das er dich knechtet. Gemeinde ist Gottes Geschenk an dich, auch wenn viele von euch manchmal auf Geschenktes verzichten könnten. Der gleiche Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben: Es ist nichts Selbstverständliches für den Christen, dass er unter Christen leben darf. Jesus Christus lebte unter seinen Feinden. Die Gemeinde lebt von der Hingabe aneinander. Wir alle kennen Johannes 3, Vers 16. So, ist einer der bekanntesten Verse. Wird manchmal in Stadien sozusagen von irgendwelchen Christenfans sozusagen hochgehalten. J-O-H 3,16. Aber nur wenige von uns können sagen, was in 1. Johannes 3, Vers 16 steht. Nicht in Johannes 3, Vers 16, sondern in 1. Johannes 3, Vers 16. Und das ist aber lieb. Dank dir. Johannes 3, Vers 16, das können wir vielleicht mitsprechen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und was steht in 1. Johannes 3, Vers 16? Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Ganz ähnlich wie Johannes 3, Vers 16. Doch dann steht: Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Normalerweise schweigen wir uns über eine solche Ebene der Hingabe aus. Der Ausdruck einander oder einer dem anderen wird im Neuen Testament 50 Mal verkündet. Einander zu lieben, füreinander zu beten, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen, einander zu grüßen, einander zu dienen, einander zu lehren, einander anzunehmen, einander zu ehren, füreinander die Lasten tragen, einander zu vergeben, miteinander zu singen, sich einer dem anderen unterzuordnen, sich füreinander hinzugeben. Gemeinde lebt von der Hingabe aneinander. Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Gemeinde macht uns reich und nicht arm. Nicht alle werden diesen Satz so nachsprechen wollen. Vor allem in einem Monat, wenn Post von den Stadtwerken kommt, was im Moment meistens nicht Gutes bedeutet. Und wenn dann auch noch die Erntedanksammlung anliegt und eine weitere Sammlung für ein Missionsprojekt in den gleichen Monat fallen. Aber für mich ist dieser Satz, die Gemeinde macht uns reich und nicht arm, in meinem Denken über Gemeinde der wichtigste Satz überhaupt. Wenn wir das begreifen, wird sich in meinem und deinem Kopf und Herzen die Sicht von Gemeinde verändern. Und dann wird sich die Gemeinde verändern. Gemeinde macht uns reich und nicht arm. Familie macht uns reich und nicht arm. Johannes schreibt in seinem Evangelium, wir sahen seine Herrlichkeit. Wie reich beschenkt sind wir eigentlich als Menschen des Neuen Testamentes. Gott hat den Himmel geöffnet, das haben wir letzte Woche gehört. Gott hat den Himmel geöffnet und er offenbart sich durch Jesus in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe, in seiner Gnade zu den Menschen. Das ist so eine Fülle, dass Johannes beeindruckt feststellt, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Genommen, seine Fülle, Pleroma, es ist überfließend. Von seinem Überfließenden haben wir genommen, Gnade um Gnade. In unseren Gemeinden leben wir von diesem Reichtum. Machen wir uns das eigentlich klar, wie reich wir als Gemeinde sind? Wissen wir das noch? Eine Gemeinde ist ein unersetzliches Geschenk. Wir sind hier mit Brüdern und Schwestern zusammen, haben Gemeinschaft, lernen gemeinsam aus dem Wort Gottes, erinnern durch das Abendmahl an unseren Herrn, der die Gemeinde gestiftet hat, indem er sich für die Gemeinde hingegeben hat. Wir können eins werden im Gebet. Und für mich ist das ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass uns der auferstandene Herr schenkt. Er beschenkt uns, so oft wir zusammenkommen. Vielleicht gefällt uns nicht immer alles auf Anhieb. Aber hast du nicht auch schon mal etwas geschenkt bekommen, wo du dachtest, okay, damit kann ich jetzt erstmal nichts anfangen, aber ich lege es mal beiseite. Und dann mit der Zeit, wenn du es immer wieder anschaust, denkst du, wow, ist eigentlich doch nicht schlecht. Und im Trend der Zeit wird es vielleicht sogar schön und hip. Und du bist begeistert, dass du das Geschenk bekommen hast. Könnte das unsere Sicht von Gemeinde sein? Jürgen Metter, ein bekannter Referent in Sachen Gemeindebau, schrieb einmal, im Blick auf den Zustand der Gemeinde gibt es generell zwei Blickrichtungen. Den Blick auf den Mangel und den Blick auf den Reichtum. Ich denke, wir sind uns darüber im Klaren. In der Gemeinde ist nicht immer alles in Ordnung. Ist nicht immer alles so, wie wir uns das gerne wünschen. Immer wieder gibt es Meinungsverschiedenheiten und viele, viele Dinge, die man Messer machen könnte. Ich sag mal, wie in einer echten Familie. Noch können wir miteinander lernen, besser in das hineinzuwachsen, was sich Jesus und der Gemeinde vorgestellt hat. Nämlich Salz der Erde zu sein, Licht der Welt zu sein, Zeugen bis an die Enden der Welt, Glieder an seinem Leib und Braut des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Noch können wir vieles besser machen. Darüber müssen und wollen wir uns weiterhin Gedanken machen. Aber heute gilt es auch einmal, das andere in den Blick zu fassen. Heute gilt es einmal festzuhalten, ich bin dankbar, dass es Gemeinde Jesu gibt. Ich bin dankbar, dass es diese Gemeinde gibt, zu der ich als Zugehöriger gehöre, wie der Name schon sagt. Aber ich bin auch als Gast willkommen. Ein erstrebenswertes Ziel ist, dass jeder in der Gemeinde zu einer Kleingruppe gehört, weil irgendwann wird bei einer gewissen Anzahl es unüberschaubar. Und dann ist es wichtig, dass ich mich in einer Kleingruppe verwurzelt weiß. Wir dürfen ein Volk Gottes von dankbaren Menschen sein, dankbar darüber, dass Gott uns Anteil gibt am Reichtum seiner Gemeinde. Und wir wollen und dürfen eine Gemeinde sein, deren Leidenschaft es ist, Gott zu verherrlichen. Ich möchte Gemeinde Jesu, zu der auch diese Gemeinde gehört, zuallererst als Geschenk sehen. Und zwar als ein großes Geschenk, als das größte Geschenk. Eine Gemeinde ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Im Blick auf den Zustand der Gemeinde gibt es generell zwei Blickrichtungen: den Blick auf den Mangel und den Blick auf den Reichtum. In welche Richtung schauen wir? Paul Gerhardt hat ein Lied geschrieben, das mich immer wieder begeistert. Und es drückt etwas von diesem Reichtum aus, nämlich das Lied Herz und Herz vereint zusammen. Wir sind in ihm einander füreinander geschaffen und damit auch einander verpflichtet. Und in diesem Gedanken, Gott macht durch die Gemeinde mir ein Geschenk und ich darf den Reichtum erkennen. Das wollen wir in diesem Lied ausdrücken. Herz und Herz vereint zusammen.